Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, ja, alles gut. Und bei dir?
Ja, ich bin etwas nasal unterwegs oder rüsselseuchig, wie mein guter Freund Georg Schnurer, der stellvertretende Chefredakteur von der CT, immer so schön sagte. Das habe ich nie vergessen. Es ist wieder Frühling, ja, hast du ja gesehen an den Sonnenstrahlen draußen. Das heißt für uns Hobbyallergiker eine geile Zeit, aber ich will mich nicht beschweren, es ist nur so ein bisschen... Man hört es halt. Also insofern, Entschuldigung, wenn ich manchmal da klinge heute. Aber mir geht's gut. Ich bin guter Dinge, wenn auch hier in Berlin und nicht in Hannover, wo ja eigentlich aktuell gerade seit gestern the place to be ist, oder?
Absolut. Ja, Hannover-Messe ist nämlich wieder seit gestern und noch die ganze Woche. Also haben wir uns gedacht, das Thema greifen wir doch gleich mal auf und sprechen über Industrie 4.0 und Digitalisierung der Industrie und was es da alles so gibt.
Und bevor wir das tun, gibt es natürlich wie immer ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt da draußen.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, ganz aktuell starten wir auch tatsächlich mit einer News, die zum Thema passt, nämlich zum Thema Industrie 4.0. Wir haben das Meinungsforschungsinstitut CIVI nämlich mal umfragen lassen, sozusagen unter IT-Experten in Deutschland, wie sie denn Deutschland so aufgestellt sehen bei diesem ganzen Thema Industrie 4.0, Digitalisierung der Industrie. Und ja, das Feedback fällt gar nicht so gut aus, muss man sagen. Rund 84%, und damit ja, kann man wohl sagen, die allermeisten der befragten IT-Experten in Deutschland sehen unser Land im internationalen Vergleich tatsächlich sehr schlecht aufgestellt bei der Digitalisierung der Industrie. Ja, lediglich rund 4% sehen Deutschland hier gut aufgestellt. Circa 10% sagen so, naja, so teils, teils. Und die größten Herausforderungen nach Meinung der Experten sind tatsächlich immer noch die Bürokratie hierzulande. Ja, das sagt über die Hälfte, also 55% sehen das on top sozusagen bei den Hürden. Bei Industrie 4.0 fehlendes Know-how direkt gefolgt, 53%, und zu hohe Anforderungen an den Datenschutz. Das sagen auch immerhin noch 50% der Befragten. Ja. Weitere Hürden sehen viele aber tatsächlich auch beim Thema mangelnde Fachkenntnisse, herrschender Fachkräftemangel. Ja, das sind tatsächlich auch 48%, die das sagen, dass es einfach ein ganz großes Thema ist, eine ganz große Hürde. Und IT-Sicherheitsbedenken rangieren auch ganz weit vorne, sagen immerhin noch 43% der Befragten, dass das viele Unternehmen vermutlich immer noch davon abhalten könnte, sich mit digitalen Lösungen, der Digitalisierung ihrer Produktion und so weiter zu beschäftigen.
Ja, nachvollziehbar, gerade wenn man der aktuellen Eco-IT-Sicherheitsumfrage 2023 Glauben schenken darf. 93% der Befragten geben an, dass die Bedrohungslage der Internetsicherheit wächst bzw. stark wächst. 71% der Unternehmen schulen und sensibilisieren ihre Mitarbeitenden hinsichtlich Cybersicherheit. Wir merken es schon, 71%, das sind bei weitem nicht alle. Ja, das ist also ein Riesenproblem, denn einerseits wird die Bedrohungslage als sehr hoch eingeschätzt. Witzigerweise umgekehrt glauben aber die meisten, wahrscheinlich so ein Bauchgefühl, dass sie gut aufgestellt sind, beziehungsweise ja gar nicht unbedingt betroffen sind. 28% geben nur an, dass sie eine ausreichende Absicherung haben. Jeder Fünfte empfindet die Cybersicherheit im eigenen Unternehmen als unzureichend. Und da eben geben 78% an, dass die deutsche Wirtschaft unzureichend geschützt sei. Vor 2 Jahren waren es noch 67%. Das heißt also, das ist ganz komisch und ein bisschen paradox. Einerseits wissen alle, es wird immer gefährlicher und wir sind nicht gut gesichert. Und andererseits ist es aber so, dass viele sagen, ja, es betrifft ja eher die anderen. Wir selber sind da ganz gut aufgestellt und naja, wir schulen auch Mitarbeiter, also zumindest 71%. Das macht mir ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, weil, kleiner Spoiler-Alarm, ihr Lieben da draußen, es ist völlig egal, wie groß oder klein eure Firma ist. Ihr könnt auf jeden Fall ein Angriffsziel von Cyberkriminellen werden. Die greifen nämlich von der Couch aus an. Die kommen nicht zu euch an die Haustür.
Ja, genau. Deswegen versuchen wir ja auch im Verband mit dem ECO immer noch sehr stark dafür zu sensibilisieren, ne? Dass man eben vorsorgt, dass man Präventionsmaßnahmen ergreift.
Wer immer da Fragen und Bedarfe hat, der ist natürlich beim ECO wunderbar aufgehoben. Und eine ganz klare Ansage auch, IT-Security ist Chefsache. Also liebe CEOs, setzt euch mit dem Thema auseinander und vertraut da mal euren Technikkollegen, wenn die sagen, Chefchen, das ist ein Thema. Das ist für jeden ein Thema.
Ja, genau. Wir haben sogar eine eigene Kompetenzgruppe beim ECO zum Thema IT-Sicherheit, Cybersicherheit und organisieren natürlich auch regelmäßig Veranstaltungen dazu. Ganz groß wieder in diesem Jahr. Im September stehen natürlich auch die Internet Security Days an. Auch dazu gibt es schon Infos im Netz. Die verlinken wir natürlich wie immer auch auch in den Shownotes.
Da wird Achterbahn gefahren. Ich habe übrigens gerade geübt, vielleicht bin ich diesmal bei den Internet Security Days dabei. Ich war gerade im Europapark und ich bin bandscheibenvorfallfrei und ohne holpernden Magen durch alle großen Achterbahnen fahren können. Yes, ich bin bereit für die Internet Security Days.
Bereit für die Black Mamba, sehr gut. Ja, und last but not least haben wir auch mal wieder News vom Energieeffizienzgesetz, das ja in Planung ist. Bereits Anfang des Jahres hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hier ja einen Entwurf vorgelegt für ein neues Energieeffizienzgesetz, das eben Unternehmen zu einem rigideren Energiemanagement verpflichten soll und auch neue Berichtspflichten verhängt. Und dagegen gab es dann ja doch von vielen Seiten relativ großen Protest und Kritik, nicht zuletzt auch von uns. Das heißt, lange ging es da nicht so richtig jetzt voran. Und nun hat das Bundeswirtschaftsministerium Anfang April einen neuen Entwurf vorgelegt. Geändert hat es hier unter anderem auch die geplanten Pflichten für die Betreiber von Rechenzentren. Während der erste Entwurf des Gesetzes aus unserer Sicht in wesentlichen Aspekten noch an den technischen und wirtschaftlichen Realitäten der Datacenter-Branche vorbeiging, bietet zumindest der jetzt vorliegende Entwurf aus unserer Sicht zumindest eine Diskussionsgrundlage. Ja, zwar ist die Anpassung der Verpflichtung zur Abwärmeabgabe von vormals 30-40% auf jetzt zunächst mal zeitlich gestaffelt 10-15% und ab 1. Juli 2028 dann auf 20% Abwärme abgesenkt worden. Das ist ein wichtiger Schritt aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Leider sind diese Prozentzahlen tatsächlich aber immer noch zu hoch, weil sie einfach an der Realität vorbeigehen. Es werden saisonale Schwankungen zwischen Sommer- und Winterbedarf von Abwärme auch im neuen Gesetzentwurf unberücksichtigt. Und es bleibt auch nach wie vor nicht berücksichtigt, dass die Abwärme ja eben auch jemand abnehmen muss.
Die muss ja irgendwo hin, die Wärme.
Genau, die muss ja irgendwo hin. Es reicht ja nicht, dass die Rechenzentren die abgeben wollen oder müssen, sondern es muss sie auch irgendjemand nehmen. Das heißt, die Wärmenetzbetreiber sowie aber auch Immobilieneigentümer als Abnehmer müssen einfach stärker mit einbezogen werden, damit eben die zur Verfügung gestellte Abwärme dann auch tatsächlich abgenommen und genutzt werden kann. Also das haben wir an der Stelle auch nochmal angemahnt. Mal sehen, wie es weitergeht. Also ich denke, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Der Deutsche Bundestag wird sich voraussichtlich Ende Mai bzw. vor der Sommerpause noch mit dem Gesetz befassen.
Die sollten sich da mal ordentlich in die Zahlen eingraben, weil grundsätzlich ist es ja eine gute Idee. Ich meine, Rechenzentrenbetreiber wollen ja ihre Abwärme abgeben und Immobilien, zum Beispiel Entwickler von ganzen Quartieren, nehmen ja auch gerne Abwärme. Aber wenn man überlegt, dass in Berlin im Durchschnitt ein Bauantrag 10 Jahre dauert, dann sind wir spät dran, wenn es 28 losgehen soll, um überhaupt erstmal die Leitung in die Erde zu kriegen. Also bin ich sehr gespannt, wie Sie diesen Knoten lösen wollen. So, unser Thema heute ist die Hannover Messe und ich erinnere mich an die goldenen Zeiten der frühen Digitalisierung, wo es noch zwei große Messen in Hannover gab, nämlich die CeBIT, die mit dem ganzen coolen, innovativen Schissel und die Hannover Messe mit dem langweiligen Industrie- und Treckerzeugs. Die hat mich damals nicht so interessiert. Die CeBIT gibt es schon lange nicht mehr und mittlerweile ist die Hannover Messe die mit dem coolen, innovativen Zeugs, nämlich unter anderem so Dingen wie Industrie 4.0, um die wir uns ja heute auch kümmern wollen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch erinnert, also selber dabei wart ihr wahrscheinlich wissentlich damals nicht, das war Mitte der 50er Jahre, aber die Hannover Messe ging mal als Fischbrötchenmesse in die Annalen der deutschen Messegeschichte ein. Einfach, weil jeder zu seinem Ticket ein Fischbrötchen und ein, oh, das macht mir am meisten Angst und wahrscheinlich Kopfschmerzen, Glas Messewein dazu bekommen hat. Ich finde aber die Tradition zu sagen, ihr kriegt da mal was in die Hand zum Essen auf Messen eigentlich grundsätzlich gut, weil wir wissen ja alle, dass die zumindest die Versorgung für alle Messebesucher a. sehr teuer und b. oft auch sehr zu wünschen übrig lässt. Also insofern wäre es vielleicht eine Idee, nochmal eine Messe zu bauen mit wenigstens irgendeiner anderen Schrippe. Die Fischbrötchen gibt es nicht mehr, aber jede Menge digitale und neue Technologien. Und ja, ich würde sagen, wir lassen uns mal ganz kurz abholen. Was war nochmal diese Hannover Messe?
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Die Hannover Messe findet in diesem Jahr vom 17. bis zum 21. April statt. Im Fokus stehen Technologien, die bei der Bewältigung wirtschaftlicher Herausforderungen wie dem Klimawandel oder der Energieknappheit helfen sollen. Es werden über 4000 Ausstellerinnen und Aussteller erwartet, die ihre Produkte in einer der 17 Messehallen vorstellen. Das diesjährige Partnerland der Hannover Messe ist als erstes ASEAN-Land Indonesien. Unter dem Motto Making Indonesia 4.0 erhalten Besucherinnen und Besucher unter anderem Einblicke in die Industrieparks und digitale Infrastruktur des südostasiatischen Landes. Seit der ersten Industrieschau im Jahr 1947 hat sich die Hannover Messe international etabliert und zählt heute zu den größten Industriemessen weltweit. Während zu Beginn Schreibmaschinen und klappbare Kinderwagen ausgestellt wurden, präsentieren Firmen heute vor allem digitale Innovationen. Hierzu zählen Technologien und Produkte aus den Bereichen IT-Sicherheit, Cloud und Infrastruktur sowie digitale Plattformen. Auch das Thema Industrie 4.0 bildet einen Schwerpunkt. Diese Bezeichnung wurde vor mehr als 10 Jahren auf der Hannover Messe eingeführt und steht seitdem für die Digitalisierung der deutschen Industrie. Bei der sogenannten vierten industriellen Revolution werden Informations- und Kommunikationstechnologien genutzt, um Maschinen und Abläufe digital zu vernetzen. Dadurch sollen Produktion und Fabriken flexibler agieren können und optimiert werden, sodass sie nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch ressourcenärmer arbeiten.
Wie viele anderen Messen hat es auch die Hannover Messe natürlich in Zeiten der Pandemie nicht so richtig leicht gehabt. Besuchereinbrüche auf 1/3. Ja, witzigerweise haben sich aber auch viel weniger Leute digital für das Thema interessiert. Wahrscheinlich, weil alle anderen viel zu viel andere Sorgen hatten. Egal, neues Jahr, neues Glück. Über 4000 Aussteller auf dem wirklich sehr, sehr großen Messegelände in Hannover. Es ist übrigens sehr, sehr groß, liebe Messe Berlin, aber auch sehr übersichtlich. Das geht, ja, kann man machen, wenn man es richtig plant. Wie gesagt, 4000 Aussteller mit dabei, auch Hewlett Packard.
Im Gespräch.
Ja, wir haben ja heute schon gehört, dass der Begriff Industrie 4.0 ursprünglich auf der Hannover Messe geprägt wurde und auch in diesem Jahr wieder im Fokus stehen wird. Kern der Industrie 4.0 sind zwei Entwicklungen, die Vernetzung und die Selbststeuerung. Vernetzte Systeme ermöglichen es, Daten und damit Informationen auszutauschen und somit intelligent aufeinander zu reagieren. Das globale Edge-to-Cloud-Unternehmen Hewlett-Packard Enterprise hilft Kunden, den Wert aller ihrer Daten an jedem Ort zu erschließen, sodass sie bessere Geschäftsergebnisse erzielen. Dazu stellt HP seinen Kunden offene und intelligente Technologielösungen, also zum Beispiel Cloud-Dienste, Server, künstliche Intelligenz, Intelligent Edge und so weiter als Dienstleistung, also as a Service, bereit. Und daraus ergibt sich dann eine einheitliche Nutzererfahrung über Clouds und verteilte Standorte hinweg. Das hilft Unternehmen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Prozesse einzuführen und ihre Betriebsleistung zu steigern. Wie genau das gelingt, welche Bedeutung Daten für die Industrie 4.0 haben und welche Potenziale die Digitalisierung für deutsche Industrieunternehmen birgt, darüber spreche ich jetzt mit Jochen Mohr. Er ist Solution Architect Data Practice Cloud Services bei Hewlett-Packard Enterprise. Hallo, Herr Mohr.
Hallo.
Herr Mohr, was erwartet denn Besucher der Hannover Messe am Stand von Hewlett-Packard zum Thema Industrie 4.0?
Ja, wir zielen genau in die Bereiche, die Sie gerade angesprochen haben. Das heißt, so unser Oberthema wird sein, wie können wir das Cloud-Erlebnis in die Produktion des Kunden reinbringen und wie können wir mit einem datenzentrischen Ansatz Mehrwerte aus den ganzen verfügbaren Produktionsdaten ziehen und wie ermöglichen wir das unseren Kunden? Und dazu zeigen wir einige spannende Lösungen, zum Beispiel aus dem Bereich Datenplattformen und Digital Twin oder aus dem Bereich sichere Anbindung zwischen IT- und OT-Netzwerk mit unseren Lösungen von HP Aruba oder auch im Bereich Private 5G mit unserem Partner Realme aus dem Logistikbereich oder auch zum Beispiel zur Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Produktion mit unserem Partner Aleph Alpha. Das heißt, da möchten wir zum Beispiel es ermöglichen, die ganzen Dokumentationen und Informationen zu den Maschinen in der Produktion für die Mitarbeiter und Nutzer der Maschinen zugänglich zu machen über natürliche Sprache oder auch Bilderkennung. Das heißt, da einfach diese Fähigkeiten, die künstliche Intelligenz bietet, auch in der Produktion zu nutzen. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Demo, die wir hier vorbereitet haben.
Mhm. Welche Rolle spielt denn das Thema Daten für die digitale Transformation und für eben insbesondere auch Industrie 4.0 Anwendungen?
Das ist ein absolut zentrales Thema. Man sieht halt heute, wenn man in die Digitalisierung startet, dass man sehr häufig in die Probleme reinläuft, dass man die Daten in verschiedenen Silos hat, ja, und die man zugreifbar machen möchte. Aber eine Herausforderung ist einfach in der Digitalisierung, dass ich nicht den riesigen Datentopf schaffen möchte, indem ich wühle, ja, und versuche, irgendwelche Mehrwerte zu erkennen, sondern dass ich einfach es schaffe, einzelne Datenquellen gezielt anzubinden und das dann in einem Ende-zu-Ende-Sicht auf meine ganzen Lebenszyklus meiner Produkte anwenden zu können. Das heißt, von der Entwicklung, von der Produktion, vom Support, vom Recycling und so weiter, diesen ganzen Lebenszyklus mit Daten anzureichern und dann zu optimieren und diese Ende-zu-Ende-Sicht zu ermöglichen. Und dabei spielt natürlich so eine Datenplattform, das Thema Daten allgemein, eine sehr wichtige Rolle. Und insbesondere sehen wir halt hier auch die Themen der Skalierung von solchen Plattformen, um das verfügbar zu machen. Also Skalierung einmal von der Anzahl der schieren Datenmengen, die da zur Verfügung stehen, aber auch von der Anzahl der Anwendungsfällen, die auf so einer Plattform abgebildet werden können. Weil man will natürlich nicht für jeden Anwendungsfall in eine eigene Datenplattform bauen oder ein eigenes Software-Stack. Das ist nicht das, was zielführend ist, ja, sondern man möchte ja auch dann im zukünftigen Schritten in der Lage sein, verschiedenste Anwendungsfälle miteinander zu kombinieren. Und das heißt, dann brauche ich wieder Zugriff auf diese ganzen Daten. Und daher absolut zentrales Thema im Bereich der Digitalisierung.
Also Datenmanagement, ganz wichtig. Wie gehen Sie denn bei der Entwicklung solcher datenzentrischer Anwendungen eben mit den Themen Data Governance und Metadatenmanagement um? Haben Sie da vielleicht auch mal ein Beispiel für uns?
Ja, das kann ich gerne erklären. Und zwar, wir sehen halt heute, so das Thema Maschinenkonnektivität nicht mehr ganz der Fokus ist. Das war so am Anfang ein Thema, wie komme ich überhaupt an die Daten aus der Produktion ran? Das war ein großer Treiber vor ein paar Jahren. Da haben wir zum Beispiel mit dem Industrial Service Bus dran gearbeitet. Dann haben wir gesehen, dass die Kunden es schaffen und sagen, ja, wir haben ja nicht nur Maschinendaten, sondern es gibt eben auch andere Systeme, die angebunden werden müssen, um die Daten bereitzustellen. Ja, das heißt, dann haben wir das ein bisschen breiter aufgestellt mit der datenzentrischen Architektur und haben verschiedenste Datenquellen angebunden. Und dann haben wir wieder bei Kunden gesehen, die das umgesetzt haben, dass sie sagen, naja, jetzt habe ich halt riesige Datenmengen, die ich verfügbar habe. Aber wie kontrolliere ich das denn? Wie kontrolliere ich denn den Zugriff auf diese Daten? Das heißt, ich brauche eine Data Governance mit. Gibt es personenbezogene Daten? Gibt es geheime Daten? Wie ist der Lebenszyklus der Daten? Wann lösche ich auch mal wieder Daten? Also auch sowas ein Thema, ist auch ein Kostentreiber, wenn ich Daten ewig aufbewahre, die ich nicht mehr benötige. Das heißt, wie kann ich sowas angehen in dem Bereich Data Governance? Aber auch sehr, sehr spannend ist eben das Thema Metadaten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Daten analysiere und als Data Engineer, Data Scientist auf diesen Daten arbeite, dann interessiert mich sehr oft der Kontext. Also wo kommen die Daten her? Wer hat die Daten schon mal verändert in den vorangegangenen Prozessschritten? Wie finde ich überhaupt die Daten? Und gibt es da noch weitere Datenquellen oder weitere Informationen zu den Daten, die ich jetzt vor mir liegen habe? Und das ist das ganze Thema Metadatenmanagement. Und da wir gesehen haben bei vielen Kunden, dass das ein Thema ist, wo große Baustellen sind, ja, wo große Unklarheit herrscht, haben wir daran gearbeitet und haben hier im Rahmen der gesamten datenzentrischen Architektur entsprechende Lösungsansätze entwickelt, um automatisch Daten in die Systeme reinzuladen, das Schema zu erkennen, die Metadaten zu erfassen, manuelle Ergänzungen der Daten noch zu ermöglichen, ein Datenklosar einzuführen, einen Datenkatalog einzuführen und auch eine entsprechende Zugriffskontrolle, um diese Daten dann zu schützen, aber gleichzeitig auch möglichst breit im Rahmen von Self-Services verfügbar zu machen.
Haben Sie vielleicht mal so ein praktisches Beispiel für uns, so ein Produktionsbeispiel, an dem das ein bisschen plastischer wird?
Ja, zum Beispiel Batteriezellenproduktion. Das ist ein Thema, da wird ja einerseits noch dran geforscht, ja, ist ein sehr aktuelles Thema. Das heißt, da passiert sehr viel, wo man versucht, die Batteriezellenproduktion zu optimieren, um zum Beispiel den Ausschuss zu verringern. Das ist ein großes Thema in dem Bereich, weil die Batteriezellen, die durchlaufen praktisch die ganzen Fertigungsschritte und am Ende kommt noch eine Reifezeit dazu und erst dann weiß man, war die Produktion erfolgreich. Das heißt, wenn ich es schaffen würde, zum Beispiel diesen Prozess zu optimieren, in einem früheren Prozessschritt und schon abzubrechen, weil ich sage, ich habe hier solche mit KI oder anderen Technologien Abweichungen von der Norm erkannt, die darauf hindeuten, dass diese Zelle nachher nicht produktiv nutzbar sein wird, dann kann ich mir die nachfolgenden Prozesse sparen, was wieder Energie spart, was Kosten spart, Materialien spart, Zeit spart und so weiter. Das ist so ein Bereich im Forschungsentwicklungsbereich, aber auch dann später, wenn ich weitergehe, dann habe ich praktisch Lebenszyklus der Batterie, da möchte ich möglichst wissen, wie wird die Batterie genutzt, was waren bei der Produktion für Auffälligkeiten da, dann, wenn ich die Batterie zum Beispiel mal verkaufen möchte oder ich möchte sie in einen Second Life überführen irgendwann, dann möchte ich auch wissen, was ist vorher mit der Batterie passiert oder mit dem Akku, wie oft wurde dieses neu geladen, sonstige Themen und auch dann irgendwann im Recycling ist es auch wieder interessant, was vielleicht vorher war oder was lassen sich aus dem Recycling und aus der Nutzungsdauer wieder für die Entwicklung für Daten rausziehen. Das heißt, ich möchte so eine Ende-zu-Ende-Sicht haben. Und jetzt so ein Beispiel ist eben dann, wie kann ich diese ganzen Datenquellen anbinden? Wie kann ich das verwalten? Wie mache ich das zum Beispiel in verteilten Teams? Und das hatten wir zum Beispiel bei einem Kunden das Thema, der hat Teams, die an der Batteriezellenforschung arbeiten in dem Fall. Und diese Teams sind geografisch verteilt über verschiedene Standorte und auf verschiedene Länder. Das heißt, wir haben auch noch Compliance und rechtliche Themen dabei, sind auch Subunternehmen dabei. Und wir haben praktisch mit dem Kunden gemeinsam eine Datenplattform geschaffen, um den Zugriff auf diese Forschungsdaten in der verteilten Umgebung zu ermöglichen. Das heißt, bisher ein Team hat das andere Team kontaktiert, hat dann praktisch angefragt, welche Daten verfügbar sind, ob der Zugriff darauf möglich ist. Dann wurde das durch entsprechende Genehmigungsprozesse geleitet. Und am Ende, irgendwann nach mehreren Wochen, stand dann der Zugriff auf die Daten. Und was dann passiert ist, im nächsten Schritt ist dann das Team, das die Daten jetzt verfügbar hatte, zu der IT gegangen und gesagt, jetzt brauche ich eine entsprechende Analyseumgebung, bitte ein Spark-Cluster oder ähnliche Analyseumgebung deployen. Und das hat dann nochmal ein paar Wochen gedauert und dann konnte man mit der Analyse der Daten beginnen. Das ist halt sehr lange und sehr aufwendig und sehr manueller Prozess. Und hier hat man es optimiert, durch eine Datenplattform es zu ermöglichen, diese Daten, die physikalisch verteilt sind, in einer Plattform zugänglich zu machen, sie über einen Datenkatalog auffindbar zu machen, dann trotzdem einen Zugriffsschutz auf die Daten zu ermöglichen, auch einen Multi-Tenancy-Ansatz zu ermöglichen. Das heißt, man kann auch rechtliche und Compliance-Richtlinien über Ländergrenzen zum Beispiel schützen bei bestimmten Daten, wenn das erforderlich ist. Und so einfach dem Team ermöglichen, selber Daten zu finden und sich den Zugriff darauf zu verschaffen, sofern das erlaubt ist. Und dann im nächsten Schritt auch über Self-Services sich die entsprechenden Analyse-Tools selber installieren zu können. Also in einem Cloud-Service im Prinzip und nicht, indem man manuell bei der IT das requestet und dann wartet, bis die Systeme da sind. Das ist so ein Beispiel, wie man jetzt so eine datenzentrische Plattform wirklich sehr effektiv nutzen kann, um einfach die Geschwindigkeit in der Entwicklung zu erhöhen und die Analyse und den Mehrwert aus den Daten deutlich schneller herauszubekommen als durch diese ganzen manuellen
Prozesse. Also enorme Effizienzpotenziale. Wahrscheinlich sitzen ja die allermeisten Unternehmen auf solchen Datenschätzen, vielleicht teilweise ohne es zu wissen. Wie ist denn da so Ihr Eindruck? Ist das ganze Thema in Deutschland noch so ein bisschen am Anfang oder würden Sie sagen, dass durchaus schon viele Industrieunternehmen tatsächlich auch die Vorteile so einer intelligenten Fabrik im Grunde schon nutzen oder wo stehen wir da?
Es ist so ein bisschen teils, teils. Also ich glaube wirklich die meisten Unternehmen, vor allem je größer, desto wahrscheinlicher, haben begonnen, das Thema Digitalisierung voranzutreiben, haben Anwendungsfälle ausprobiert, haben die auch zum Teil in die Produktion gebracht. Also das heißt, auch bei diesem Ausprobieren ist halt oft so eine Phase, wo man vielleicht 10, 20 Fälle ausprobiert und davon 17 wieder in die Tonne tritt, weil kein Business Case, funktioniert technisch nicht, die Datenqualität stimmt nicht oder ähnliches. Aber die meisten Kunden haben schon die Fälle identifiziert, wo sie sagen, das sind für uns so die 2, 3, 4, 5 spannenden Themen, mit denen wir jetzt anfangen. Wo es dann häufig stockt, und das ist das, wo ich glaube, wo aktuell viele Kunden stehen, ist dann die Skalierung in die Fläche. Das heißt, man hat ein Pilotwerk, eine Pilotproduktionslinie, an der man die Sachen ausprobiert hat, durchaus auch erfolgreich. Man hat es vielleicht auch geschafft, noch das auf eine zweite oder dritte Linie zu übertragen. Aber dass man es jetzt wirklich global in der Fläche nutzt und vor allem auch mit den Vorteilen nutzt, die dann moderne Analytics-Systeme oder ähnliches nutzen, das sehe ich noch nicht so oft. Also man sieht oft Datenerfassung. Also ich habe auch Kunden, die sagen, wir sind da schon durch, wir haben alles komplett digitalisiert. Aber in der realen Beobachtung ist es eher so, heißt, ja, wir sammeln einfach viele Daten, pumpen die irgendwo hin, ja, und gucken mal, was damit passiert. Aber so die echte Umsetzung von Fällen, da würde ich jetzt sagen, haben wir einen Reifegrad erreicht, dass die Lösungen und die Technologien sind da. Und jetzt geht es so ein bisschen daran, wie kann ich das jetzt umsetzen und wirklich auch at scale dann ausführen.
Wie sind denn Ihre eigenen Erfahrungen damit? Hewlett Packard geht ja im Grunde mit gutem Beispiel voran. Sie stellen in einer intelligenten Fabrik ja zum Beispiel selber Server her. Welche Zeit- und Ressourcenersparnisse können Sie da feststellen?
Das Spannende ist immer, was man sich auch unter so einer intelligenten Fabrik vorstellt. Also die meisten Leute sind wahrscheinlich überrascht, wenn sie bei uns in die Produktion kommen, zum Beispiel in unserer europäischen Fabrik in Kutná Hora, bei Prag in der Nähe, wie viel manuelle Arbeit eigentlich eine Serverproduktion ist. Also das ist dadurch, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten hat, ist der tatsächliche Aufbau von so einem Server, ist jetzt nicht unbedingt, wo man sich vorstellt, also eine Riesenstraße von Robotern wie in der Automobilproduktion, die dann die Server bauen, sondern das ist ein hochgradig manueller Prozess, weil eben die Variantenvielfalt so hoch ist in diesem Servicebereich, Serverbereich. Und was man hier aber trotzdem dann optimieren kann, was die intelligente Fabrik ausmacht, ist, dass man natürlich zum einen die Prozesse optimiert und dass man sich dann einzelne Prozessschritte herauspickt, die man deutlich beschleunigen, automatisieren kann. Also da sind zum Beispiel Beispiele in der Qualitätskontrolle dieser Server am Ende der Linie. Ja, da ist ein Fall, den wir realisiert haben. Das war bisher immer ein manueller Schritt. Der Server kommt, man sieht praktisch durch das offene Gehäuse auf die Platine und die ganzen Bauteile. Und das wurde dann von Mitarbeiterinnen entsprechend kontrolliert, ob alles Teile so verbaut sind, wie es auf der Stückliste steht. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, naja, da macht man einfach einen Bildvergleich, ob die Server-Speicherriegel verbaut sind. Aber das Problem ist eben wieder diese Variantenvielfalt, die ich eben erwähnt habe. Das heißt, jeder Server sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Und ich kann nicht einfach 50.000 verschiedene Fotos von Serverkonfigurationen bauen. Dieser Aufwand, das zu erstellen, so eine Bilddatenbank, wäre einfach enorm. Das heißt, hier kann man zum Beispiel künstliche Intelligenz einsetzen, um dann die Stückliste mit einem künstlich generierten angenommenen Vergleichsbild praktisch abzugleichen und damit festzustellen, okay, sitzen alle Kabel richtig? Sind die Teile, die in der Stückliste stehen, verbaut aufgrund der Bildanalyse? Und damit hat man es natürlich geschafft, die Qualität zu steigern des Ausbaus, weil der Prozess weniger fehleranfällig ist und auch deutlich schneller geht. in der Produktion. Also das ist so ein Beispiel. Dann haben wir das ganze Thema Vorkonfiguration von Servern für unsere Kunden, was man stark automatisieren kann. Das heißt, wie kann ich Testzyklen in komplett vorkonfigurierten Server-Racks zum Beispiel fahren? Das ist ein Thema, was wir realisiert haben. Oder auch das ganze Thema Steuerung der Logistik oder auch der Energie im Nachhaltigkeitsbereich. Das heißt also auch so eine Fabrik, gerade wenn man viele Server testet, und wir haben auch solche im Bereich Hochleistungscomputing innerhalb der Fabrik, das sind schon relativ hohe Stromverbräuche, die da erforderlich sind für Leistung und Kühlung. Und wenn man sowas optimieren kann, monitoring kann, das ist halt was, wo wir dann viel investiert haben, diese Datenquellen anzubinden, das transparent zu machen und damit dann auch optimieren zu können, ja, und auch nachhaltig Reports generieren etc., Klimasteuerung damit ermöglichen, optimieren. Das ist schon ein enormes Potenzial, was wir heben können. Ich kann es leider nicht beziffern, weil ich jetzt nicht der Werksverantwortliche bin, ja, aber das sind die Fälle, die wir realisieren können. Und auch wir prüfen natürlich, wo macht der Anwendungsfall Sinn und welcher macht keinen Sinn.
Ja, herzlichen Dank, Jochen Mohr, für diesen spannenden Einblick, was mit intelligenten Technologielösungen in der modernen Fabrik, in der Produktion schon möglich ist. Wen das noch mehr interessiert, der kann vorbeischauen bei Hewlett-Packard auf der Hannover Messe. Ich weiß nicht, sind Sie auch da vor Ort?
Ich bin auch da.
Ja, und kann dann auch den Herrn Mohr kennenlernen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne, danke Ihnen.
Viel los auf dem Messegelände in Hannover, 4000 Aussteller, und es geht auch im Kernthema darum, die Welt und die Industrie digitaler zu machen, endlich komplett zu digitalisieren. Mal sehen, ob wieder so viele Menschen aufs Messegelände kommen wie in den Jahren vor der Pandemie oder ob vielleicht einfach die Zeit der Messen vorbei ist. Man könnte natürlich so eine Messe auch komplett digital abhalten und ins sogenannte Metaverse.
Im Gespräch.
Ja, das Metaverse ist ein Begriff, der inzwischen den meisten, die sich ja ein bisschen für Digitalisierung interessieren, schon mal über den Weg gelaufen sein dürfte. Nicht nur im Silicon Valley wird es als das Next Big Thing gehandelt, in der Erwartung, dass es bald ebenso wichtig sein wird wie die Erfindung des Internets, des Smartphones oder Social Media. Der Begriff Metaversum wurde zum ersten Mal im Jahr 1992 von Neal Stephenson, einem Science-Fiction-Autor, in seinem Roman Snow Crash verwendet. Und in dem Buch wird das Metaverse sozusagen als eine allumfassende digitale Welt beschrieben, die parallel zur echten Welt existiert und über Avatare erreicht wird. Heute beschreibt das Konzept Metaverse die nächste Evolutionsstufe des Internets, in der die virtuelle und die physische Welt mithilfe von Web3-Technologien wie zum Beispiel der Blockchain oder auch Virtual Reality und Augmented Reality immer mehr miteinander verschmelzen. Was sich genau hinter diesem Buzzword Metaverse verbirgt und wie vor allem die Industrie von diesem Konzept in Zukunft profitieren kann, darüber spreche ich jetzt mit Fabian Rücker. Er ist Experte für Extended Reality und Doktorand am Fraunhofer IGD, dem Institut für grafische Datenverarbeitung. Hallo Fabian.
Ja, hallo.
Jetzt sprechen wir ja hier in der Folge, haben ja so ein bisschen das Fokusthema Industrie 4.0, Zukunft der Industrie, digitale Transformation in der Produktion. Welchen Nutzen kann denn insbesondere eben die Industrie aus dem Metaverse ziehen in Zukunft? Oder vielleicht auch jetzt schon.
Wenn es in Ordnung ist, würde ich vielleicht erstmal mit meiner Definition des Metaverse einsteigen, einfach damit wir da so eine gemeinsame Basis haben, über die wir sprechen. Genau, ich würde da zwei Punkte hervorheben. Also zum einen, und das ist momentan auch noch aus wissenschaftlicher Sicht die größte Herausforderung, die Interoperabilität zwischen etablierten Lösungen. Also das Metaverse möchte als, sage ich mal, nächste Evolutionsstufe des Internets, die dann auch räumlich erlebt werden kann, eben eine gemeinsame Lösung werden. Darüber können wir aber später noch im Detail sprechen, was das eben für eine Herausforderung ist und wie man die am besten angeht. Der zweite Punkt ist, was kommt da überhaupt auf uns zu? Und das Metaverse ermöglicht uns, Digitalität auf eine vollkommen neue Art und Weise zu erleben und diese eben immersiv erlebbar zu machen. Das heißt, erstmals sind wir in der Lage, mit digitalen Inhalten natürlich zu interagieren und eben die Digitalität in unsere Realität hineinzuholen. Das heißt, Digitalität und Realität miteinander zu verschmelzen. Was das bedeutet, also aktuell ist es ja so, immer wenn wir mit digitalen Inhalten in Verbindung treten möchten, müssen wir immer über einen Computerbildschirm agieren oder einen Smartphone-Bildschirm oder einen Fernseher. Das heißt, wir haben immer eine flache Projektionsfläche, über die wir digitale Inhalte ablesen können. Und wir können dann damit mit Eingabegeräten wie Maus und Tastatur daneben mit interagieren. Meiner Meinung nach ist die Evolution des Metaverse wird eben bedeuten, diese Digitalität aus den 2D-Bildschirmen hinauszuholen und sie zu einem Teil unserer Realität werden zu lassen. Das heißt, man könnte sagen, die Dreidimensionalisierung der Digitalität ist da das, was uns jetzt eben vorstehen wird. Und du hattest einige Technologien bereits angesprochen, immersive Technologien. Es gibt bereits Virtual Reality Brillen, Augmented Reality Brillen, die vermitteln eben bereits dieses Nutzererlebnis, was uns da in Zukunft eben ermöglicht werden wird durch Metaverse-Technologien. So würde ich dieses Thema vielleicht kurz einmal umreißen, damit man so ein bisschen Verständnis hat, was kommt da überhaupt auf uns zu. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon dazu, welche Themenkomplexe tangiert überhaupt das Metaverse. Denn es ist ja, es wird ja gerade im Marketing für allerlei Themen verwendet, was natürlich zu einer Schwammigkeit dieses Begriffs eben führt. Aber wenn wir den Anspruch haben an das Metaverse, dass das die nächste Evolution des Internets sein wird, ist es ja nur natürlich, dass davon auch viele verschiedene Themengebiete mit angesprochen werden. Also Facebook sieht beispielsweise das Potenzial für ihr soziales Netzwerk, einen virtuellen Begegnungsraum. Der Blockchain-Enthusiast sieht eben das Potenzial für digitale Zahlungsmittel oder wir sprechen über NFTs. Im Unterhaltungssektor sind es Anwendungen wie Spiele oder immersive Erzählformate, die da im Vordergrund stehen. Und in der Industrie sind es dann eben industrielle Anwendungen. Das heißt, wie kann man das im Produktiveinsatz tatsächlich verwenden? Und daher kommt dann eben auch diese Unterscheidung der verschiedenen Sparten, Social Metaverse, Corporate Metaverse oder das Industrial Metaverse, über das wir jetzt gleich dann sprechen möchten.
Ja, danke nochmal für diese Definition, diese Grunddefinition und dieses bisschen Auseinanderdividieren tatsächlich. Wenn wir jetzt uns wirklich mal ein bisschen auf dieses Industrial Metaverse konzentrieren, kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie man also diese Benefits des Metaverse im industriellen Kontext sozusagen dann nutzen kann?
Ja, sehr gerne. Es gibt verschiedene Anwendungsfälle, die für die Industrie relevant sein können. Beispielsweise das Virtual Reality Training, wo eben Training simuliert werden kann mit Hilfe immersiver Technologien, so als wäre der Nutzer tatsächlich an einem realen, zum Beispiel in einer realen Fabrik vor Ort und erlernt eben die Bedienung einer komplexen Maschine. Das reduziert eben Reise- oder Anschaffungskosten und natürlich letzten Endes auch die Ausbildungskosten. Ein zweiter Anwendungsfall ist das 3D-Design. Also neue Produkte direkt in virtuellen, dreidimensionalen Umgebungen zu designen. Derzeit, wenn man am Bildschirm 3D-Design vornimmt, dann muss man ja durchgängig eine räumliche Abstraktionsleistung vollbringen. Das bedeutet, man muss sich vorstellen, wie sieht dieses Produkt jetzt in der Tiefe aus. Wenn man diesen Designprozess jetzt direkt in der virtuellen Realität durchführt, dann kann für einen Erstentwurf, also beispielsweise ein Hubschrauberhersteller, hat für einen Erstentwurf eines neuen Hubschraubers nur ein Zehntel der Zeit benötigt, die üblicherweise benötigt werden würde. Aber es gibt auch noch ganz andere Anwendungsfälle beispielsweise, und daran arbeiten auch wir am Fraunhofer IGD, Fernwartung und Fernassistenz. Das reduziert eben die Reisekosten. Man kann sich direkt einen Fernexperten zur Beratung hinzuziehen und man kann gemeinsam zusammenarbeiten, als würde man physisch beieinander stehen. Daran arbeiten wir jetzt gerade mittels unserem Telepräsenzverfahren, also 4D-Streaming. Da übertragen wir Punktwolken in einem Live-Szenario. Das verhindert dann eben Produktionsstillstände und man hat eine Sofortunterstützung ohne lange Anreise, als wäre jemand direkt vor Ort, um eben zu unterstützen. Mhm. Ja, und zuletzt noch ein Thema, was wir auch immer viel behandelt haben, automatisierte Qualitätskontrolle. Das heißt, wir sind in der Lage, mittels Computer Vision, also in Kamerabildern, automatisiert Fehler zu detektieren und diese dann eben entweder ja, auf Software-Ebene auszubessern oder tatsächlich vor Ort durch einen Werker an der Produktionslinie beispielsweise.
Mhm. Also das sind ja Benefits, wo ich mir jetzt als Laie denke, das ist, liegt ja total auf der Hand, dass das wahrscheinlich ja für fast jedes Unternehmen, was irgendwie in der industriellen Produktion tätig ist, sinnvoll sein kann, sowas einzuführen. Ne? Wie würdest du das denn bewerten? Also Deutschland und deutsche Unternehmen sind ja nun, sage ich mal, nicht so dafür bekannt, dass sie jetzt so die Frontrunner sind, was die Nutzung des Internets angeht und Digitalisierung, digitale Transformation, dass wir uns da so ein bisschen schwer tun. Wie siehst du denn die Chancen, dass sich eben jetzt sowas wie das Industrial Metaverse tatsächlich auch in Deutschland etabliert? Wie weit sind Unternehmen da schon oder warum sollten Unternehmen auf jeden Fall diesen Trend auf keinen Fall verschlafen?
Ja, das ist ein sehr, sehr relevanter Punkt, den du da ansprichst. Deutschland wird ja auch nicht umsonst immer mal wieder als digitales Entwicklungsland bezeichnet. ja, hinsichtlich der bisherigen Nutzung des Potenzials des Internets würde ich sagen, neue Technologien haben es in Deutschland erfahrungsgemäß etwas schwieriger. Wir sehen ja auch, als es mit der Corona-Pandemie losging, da wurden wir gezwungenermaßen, muss man schon fast sagen, aus unserem digitalen Winterschlaf geholt. Uns wurde bewusst gemacht, wie weit hängen wir eigentlich mittlerweile hinterher. Gerade was jetzt die Adaption neuer Technologien beispielsweise angeht, vielleicht eine kurze Anekdote. Die Quest 2-Brille, das ist ein Device von Facebook oder Meta, eine autarke Virtual Reality-Brille, die zählte in den USA zu einem der Top-Technologie-Weihnachtsgeschenke. Hier in Deutschland war zur gleichen Zeit der Vertrieb dieses Geräts noch immer nicht erlaubt, aufgrund irgendwelcher rechtlichen Streitigkeiten. Das bedeutet, wenn wir jetzt in die USA gucken, ist diese Technologie bereits viel verbreiteter und auch schon mehr, also ich würde nicht sagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber sie ist auf jeden Fall schon deutliche Schritte weiter als jetzt bei uns gerade.
Gibt weniger Berührungsängste, ne?
Mit sowas, ja. Ja, und jetzt die Frage, ob sich das Industrial Metaverse bei uns in Deutschland etablieren wird. Das würde ich sagen, hängt hauptsächlich von den messbaren Mehrwerten ab, die diese technologische Entwicklung eben mit sich bringt. Also ich würde da jetzt mal die reine marktwirtschaftliche Brille vielleicht aufsetzen und einfach mal sagen, neue Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung, die kann man so lange ignorieren, bis eben ein Wettbewerber vorbeikommt, dem diese Digitalisierung einen Vorteil bringt, wodurch er zu einem niedrigeren Preis produzieren kann oder eine zeitgemäßere Leistung erbringen kann, besondere Features seinen Kunden anbieten kann. Und das führt eben dazu, dass man plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und deswegen kann dieser Fortschritt, sofern er denn tatsächliche Mehrwerte liefert, also diese Prämisse muss natürlich erfüllt sein, nicht ewig ignoriert werden. Denn selbst mit einzigartigem Know-how, was derzeit noch nicht imitiert werden kann, ist man eben nicht davor gefeit, irgendwann links liegen gelassen zu werden vom Markt. Man gerät dann irgendwann ins Hintertreffen. Also wir sehen beispielsweise, wie ein komplett neuer Automobilhersteller, wie jetzt beispielsweise Tesla, durch Innovation und Zukunftsorientierung sich sehr gut im Markt etablieren konnte und den etablierten Unternehmen durchaus an einigen Stellen auch was vormachen konnte.
Nun kommst du ja auch ein bisschen aus dem Bereich der Forschung, ne? Also mit den Technologien und Standards des Industrial Metaverse beschäftigen sich ja gleich mehrere Fraunhofer-Institute. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, woran du konkret forschst, also am IGD und was ihr bei der Hannover Messe dann auch vorstellt?
Was wir auf der HMI jetzt ausstellen, also auf der Hannover Messe, wie gesagt, Fraunhofer ist ja so eine große Gesellschaft. Wir haben da verschiedenste Exponate von verschiedenen Instituten. Wir haben einen großen Fraunhofer-Stand in der Halle 16, Stand A12. Das sind so viele Exponate, da könnte ich morgen wahrscheinlich noch erzählen. Deswegen, ich würde einfach den Demonstrator kurz vorstellen aus unserer Abteilung. Wir stellen den Montagearbeitsplatz der Zukunft vor. Und der unterstützt eben mittels Augmented Reality den Werker an diesem Montagearbeitsplatz, indem er dabei assistiert, komplexe Produktkonfigurationen zusammenzubauen. Das heißt, es wird automatisiert auf die richtige Reihenfolge geachtet. Mittels exakter Überlagerung im 3D-Raum wird eben geschaut, sind die einzelnen Teile jetzt richtig orientiert oder müssen sie noch ein bisschen korrekt hingebogen werden. Es gibt dann einen automatischen Qualitätsabgleich, sind die Objekte richtig ausgerichtet und dann natürlich noch die Bauzustandserkennung, dass das eben in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut wird. Und wenn einen das dann noch überfordert, trotz dieser Unterstützung haben wir eben auch das Fernunterstützungsszenario mit eingebaut, dass man dann eben einen Fernexperten dazu holen kann, der einem dann Annotationen macht und einem dann in diesem Prozess unterstützt. Wir haben da einfach versucht, für diesen Demonstrator alle Themen aus unserer Abteilung zusammenzubringen und eben in einem erlebbaren Demonstrator zusammenzuführen. Mit dem Thema Standards sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, auf den ich auch auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen wollte. Denn eine ganz besondere Herausforderung bei dem Bau des Metaverse ist jetzt die dafür notwendige enge Vernetzung. Das bedeutet, wenn wir eine so eng vernetzte Netzwerkarchitektur aufbauen wollen, dann dürfen dabei keine Kompatibilitätsprobleme entstehen. Und das bedeutet, wir müssen Interoperabilität eben sicherstellen. Also was bedeutet Interoperabilität? Du kennst das, du kaufst dir ein neues elektrisches Gerät und du weißt sicher, wenn ich mir das jetzt hier im Mediamarkt gekauft habe, dann kann ich das zu Hause in meine Steckdose einstecken. Das liegt eben daran, dass man sich gesellschaftlich hier auf diesen Standard geeinigt hat. Hier in Deutschland jetzt zumindest weiß man, okay, wir haben hier dieses Steckdosenformat. Bei anderen Hardware-Schnittstellen, wenn wir jetzt alleine an Smartphones denken, gibt es dann Micro-USB, USB-C, Apple hat seinen eigenen Lightning-Anschluss. Das soll jetzt natürlich alles auch standardisiert werden, damit man nicht für jedes einzelne Gerät einen eigenen USB-Anschluss eben beispielsweise hat. Und diese Problematik hat man jetzt allein schon im Hardware-Bereich. Auf der Software-Ebene ist das nochmal ein ganz neues Problem. Also da haben wir beispielsweise unterschiedlichste 3D-Modellformate, die alle angeglichen werden müssten. Da ist eine Konvertierung dann entsprechend zeitaufwendig oder nur schwer möglich. Und das Metaverse hat ja jetzt den Anspruch, diese ganzen Welten alle zusammenzuführen, also weg von den Insellösungen hin zu gemeinsam genutzten Standards, die dann eben diese Interoperabilität in einem nächsten Schritt ermöglichen. Also um da vielleicht mal ein Beispiel aus der Industrie zu nennen, es gibt diese autarken Augmented Reality Brillen, die Microsoft HoloLens beispielsweise, da wird geraten, keine 3D-Modelle anzuzeigen, die mehr als 100.000 Polygone haben. Wenn jetzt jemand aus dem Automotive-Bereich eine Designänderung an einem Fahrzeug vornimmt und ich möchte mir das jetzt auf einer AR-Brille angucken, dann ist das ein riesiger Aufwand, dieses 3D-Modell erstmal zu reduzieren, zu optimieren. Und das funktioniert also im Kontext eines Metaverse, wo das Ganze eben nahtlos ineinander übergehen soll, ist das natürlich tödlich, sage ich jetzt mal. Das Ganze soll möglichst einfach möglich sein. Und wir forschen natürlich genau an diesen Problemstellungen, dass wir diese 3D-Modelle Endgeräte agnostisch überall anzeigen lassen können. Dazu können wir entweder die Komplexität dieser 3D-Modelle eben reduzieren, da beispielsweise wurde bei uns daran geforscht vom Max Limper, oder alternativ können wir natürlich auch komplexe 3D-Modelle geräteagnostisch über Streaming-Verfahren auf beliebigen Endgeräten anzeigen. Da haben wir auch eine Ausgründung, die sich intensiv damit beschäftigt, die 3D. Und deswegen ist diese Interoperabilität noch eine der Hauptherausforderungen, die wir meistern müssen, um das Metaverse eben zu einer Realität werden zu lassen. Und dazu müssen eben, wie gerade erwähnt, gemeinsame Standards entwickelt werden, zusammen mit den Industrieunternehmen, auf die man sich dann eben einigt, um dann am Ende eine gemeinsame interoperable Netzwerkarchitektur kreieren zu können. Es gibt entsprechende Organisationen auch, die sich damit beschäftigen. Die Kronos Group oder das Metaverse Standards Forum, die setzen sich eben für gemeinsame offene Standards ein.
Du hast ja jetzt gerade angesprochen, dass ihr das alles auch nicht alleine macht, sondern dass ihr ja auch mit Partnern zusammenarbeitet, gemeinsam mit der Industrie die Metaverse-Technologien eben auch in die Anwendung dann zu bekommen. Hast du da vielleicht mal ein paar Beispiele, also Use Cases, die du vielleicht besonders hervorheben könntest, um das mal so ein bisschen plastischer zu machen?
Am IGD forschen wir jetzt zusammen mit Industriekunden an einer ganzen Menge von Anwendungsfällen. Beispielsweise also ganz groß dabei ist bei uns die KI-gestützte Objektdetektion inklusive Posenschätzung. Das heißt, wir haben ein Kamerabild oder auch ein Video und dort können wir jetzt einzelne Objekte detektieren und ihre Position und Orientierung relativ zur Kamera ziemlich genau bestimmen. Das heißt, wir sind in der Lage, im nächsten Schritt dann mittels einer Augmented Reality Brille oder auch einem Tablet diese Objekte im Sichtfeld des Nutzers direkt zu überlagern und teilweise so das Ganze sogar submillimetergenau zu machen. Es gibt auch eine Ausgründung von unserer Abteilung, die Visometry, die hat damit ebenfalls bereits viel Erfahrung gesammelt. Was die machen ist, sie können Objekte Frame für Frame im Kamerabild verfolgen und damit wird dann eben ein Qualitätsabgleich vollführt. Das heißt, man hat jetzt eine Cut-Spezifikation und kann hier einen Soll-Ist-Abgleich vornehmen. Ist das Loch an der richtigen Stelle beispielsweise gebohrt? Und das Ganze entweder wieder direkt im Sichtfeld des Werkers oder eben sichtbar auf dem Tablet. Ein anderer Anwendungsfall, den ich vorhin schon kurz angerissen hatte, wäre jetzt die Telepräsenz-Thematik mittels Punktwolken-Streaming. Das nutzen wir eben zur Fernwartung und Fernunterstützung, dass man eben mit Leuten, die physisch nicht im gleichen Raum stehen, so zusammenarbeiten kann, als würde man aber im gleichen Raum stehen. Das heißt, ich kann dem Werker vor Ort als Fernexperte, kann ich Annotationen direkt in sein Sichtfeld setzen. Ich kann Pfeile reinsetzen beispielsweise, aber mittels dieses Punktwolken-Streamings kann ich mich auch sozusagen mich digital dorthin teleportieren und dann direkt die Arbeitsumgebung selber sehen. Und der Werker sieht natürlich auch mich bei sich in seiner Arbeitsumgebung dann stehen, als Punktwolke repräsentiert.
Ich finde ja persönlich, also dieses ganze Metaverse-Thema ist irgendwie so interessant, weil ich glaube, viele von uns können sich halt eigentlich, also wenn man sich eben nicht wie du jetzt auch wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt, wirklich irgendwas Konkretes darunter vorstellen. Aber andererseits haben wir alle, ne, wenn man irgendwie schon mal so ein bisschen Science-Fiction geguckt hat oder auch nur Raumschiff Enterprise oder so ein bisschen Gaming-mäßig unterwegs ist, hat man schon so das Gefühl, man kann sich das irgendwie vorstellen, ne, wo die Reise da so hingeht, eben mit Avataren und so eine Verschmelzung von Realität und digitaler Welt. Hat das für dich auch noch so diesen Reiz oder ja, vielleicht einfach so ein bisschen so als Abschlussfrage, was fasziniert dich an dem Thema und was glaubst du vielleicht auch, wo geht da die Reise hin? Also gerade vielleicht jetzt so in diesem industriellen Kontext, in dem du ja auch forschst.
Mich persönlich fasziniert diese Thematik total. Ich beschäftige mich auch seit 2015 sehr intensiv damit. Ich habe eine gemeinnützige Netzwerkplattform hier in Frankfurt auch gegründet zum Thema Virtual und Augmented Reality. Betreue einen monatlich stattfindenden XR-Stammtisch zusammen mit Virtual Germany und Next Reality Hamburg, wo wir uns dann eben im Metaverse sozusagen treffen mit unseren Avataren. Und ich denke, dass das eine extrem spannende Entwicklung ist, insbesondere auch was das Zwischenmenschliche und das Kontakthalten, das zwischenmenschliche Kontakthalten angeht. Denn es ist eine viel intensivere Form des persönlichen Treffens, als wenn man das jetzt einfach per Videotelefonie macht oder per Anruf. Das kommt schon, trotz dieses Avatars, kommt das dem realen Treffen, dem realen persönlichen physischen Treffen schon viel näher, meiner Empfindung nach, als die momentan etablierten Kommunikationsmethoden.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Fabian Rücker, für diesen visionären Ausblick, wie die Zukunft der Industrie im Industrial Metaverse vielleicht aussehen könnte. Ich finde, es ist sehr anschaulich geworden, was eben Benefits des Metaverse und der ganzen Technologie dahinter für die Industrie, für die Produktion sein können, aber teilweise natürlich auch, welche Vorbehalte es eben auch gerade ja, in Deutschland dieser neuen Technologie gegenüber noch gibt und welche Notwendigkeiten es natürlich in dem Zusammenhang auch noch gibt. Und ja, danke auch für diesen Einblick, welche Bedeutung und welche Rolle die Forschung in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext dann natürlich dafür steht, dass so eine neue Technologie irgendwann dann auch zur Anwendung kommt. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit.
Unser Thema heute im Ohr am Netz ist ja Industrie 4.0 und das ist ja auch eins dieser Buzzwords, irgendwie, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Irgendwie versteht so ein bisschen jeder was anderes darunter und mittlerweile haben sich auch relativ viele ans Revers geheftet, diesen Begriff quasi erfunden zu haben. Dabei, wenn man mal guckt, was ist es eigentlich, die vierte industrielle Revolution, ist es eigentlich ganz naheliegend, das so zu nennen, oder?
Ja, absolut. Aber was ich auch gar nicht wusste, der Begriff ist tatsächlich vor mehr als 10 Jahren auch bei der Hannover Messe sozusagen eingeführt und geprägt worden und steht eben seitdem für die Digitalisierung der Industrie.
Seit über 10 Jahren ist Industrie 4.0 also Thema. Ist es aber auch noch Thema in der aktuellen Politik der Bundesrepublik? Und wenn ja, in welche Richtung wird das Ganze gehen?
Im Gespräch.
Ja, nun haben wir ja in der heutigen Folge schon einiges über die Lösungen, die die Digitalwirtschaft für das Thema Industrie 4.0 anbietet, gehört. Wir haben auch schon mit der Forschung gesprochen, was da so Knackpunkte sind, an welchen Themen dort geforscht wird und welche Entwicklungen gerade so im Trend liegen. Jetzt interessiert uns natürlich auch noch die politische Perspektive auf das ganze Thema Industrie 4.0, Digitalisierung der Industrie. Und dazu spreche ich jetzt mit Ernst Stöckel-Puckerl. Er ist Leiter des Referats für Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Industrieabteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Hallo, Herr Stöckel-Puckerl.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Stöckel-Puckerl, vielleicht mal zum Einstieg. Wir haben ganz aktuell mit Civi eine Umfrage gemacht unter IT-Experten zum Thema Industrie 4.0. Und dabei kam heraus, dass fast 90% der Befragten tatsächlich Deutschland so im internationalen Vergleich bei bei dem ganzen Thema Digitalisierung der Industrie, Industrie 4.0, doch eher schlecht aufgestellt sehen. Deckt sich das mit Ihrer eigenen Einschätzung oder was haben Sie da so für einen Blick drauf?
Ich halte das für eine ganz schwierige Frage. Ich denke, dass Digitalisierung in vielen Ländern massiv vorangetrieben wird. Wir sprechen hier häufig über China, wir sprechen über die USA oder auch andere Länder. Ich würde da unser Licht nicht unter den Scheffel stellen wollen, weil ich glaube, bei Konzepten und bei dem Verständnis, wie Gesamtsysteme funktionieren. Ich würde es mal so ausdrücken, wir haben in Deutschland und Europa eine sehr starke Verflechtung von mittelständischen und großen Unternehmen und das ist ein sehr leistungsfähiges Netzwerk und das in die Digitalisierung als Gesamtes zu überführen, ist eigentlich die große Aufgabe, die man wirklich bewältigen muss in der Zukunft. Ich glaube, wir kommen in dem Podcast noch mehr zu diesem Thema, was Daten wirklich bedeuten.
Auf jeden Fall.
Und ich will mich da nicht abschrecken lassen, aber es ist definitiv eine Herausforderung, hier jetzt wirklich Gas zu geben in Europa und in Deutschland.
Warum ist es denn so wichtig, da jetzt Gas zu geben?
Industrie 4.0 ist ein Thema, das jetzt etwas mehr als 10 Jahre sehr zu Recht in meinen Augen gehypt wird, weil es eine völlig neue Philosophie ist, wie Produktion oder Wirtschaft insgesamt aussehen soll in Zukunft. Es geht vor allen Dingen um die vernetzte Produktion, auf die datenbasierte Produktion. Und das heißt natürlich, dass die ganzen Ausrüstungen, die Maschinen, die Fabriken sich darauf einstellen müssen und allerdings noch eine viel andere Rolle in Zukunft haben werden Unternehmen. Es geht nicht darum, effizient nur ein Produkt zu produzieren, sondern es in den gesamten Lebenszeitzyklus, in den gesamten Wirtschaftskreislauf quasi mit einzubinden, digital mit einzubinden. Wir kommen später auch noch zu dem Thema vielleicht Kreislaufwirtschaft oder Product Carbon Footprint. Und das ist doch eine große Herausforderung. Und wir in Deutschland liefern diese Maschinen, diese Ausrüstung. Wir sind Fabrikausrüster der Welt. Von daher war das auch logisch, konsequent, dass aus Deutschland heraus die Idee geboren wurde. Und ich hatte ja zuvor gesagt, wir haben hier eine extrem starke Vernetzung von hochinnovativen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Sie wissen, wie viele Weltmarktführer es in dem Bereich gibt und großen Unternehmen. Und das ist eine Symbiose und eine Stärke, die wir haben. Und ich glaube, wir können das schaffen, da eben den nächsten Schritt zu gehen. Und wir müssen ihn gehen. Wenn wir nicht gehen, dann kommt vielleicht dieses negative Bild irgendwann zum Tragen, das Sie bei der Umfrage hier zum Ausdruck gebracht haben.
Wenn Sie sagen, den nächsten Schritt gehen, was sind denn so konkrete Ziele, die vielleicht auch Ihr Haus konkret, also das Bundeswirtschaftsministerium hier verfolgt?
Ich glaube, wir verfolgen sehr vielfältige digitalpolitische Ziele, auch im Übrigen im Einklang mit der Europäischen Kommission. Seit vielen Jahren wird das Thema Datennutzung sehr stark nach vorne geschoben. Das ist ein Thema, das sich durch alle Bereiche zieht. Wie kann ich Daten nutzen und daraus mehr machen? Es geht in der Produktion eben nicht mehr nur noch um Effizienzsteigerung oder noch mehr zu automatisieren. Das war im Kern eigentlich Industrie 3.0, würde ich sagen. 4.0 heißt wirklich, gemeinsam was zu schaffen. Und das kann man nicht mit einem singulären Ansatz voranbringen, sondern man muss von den Technologieförderungen bis hin, wie gehe ich mit Daten um, wie sehen zukünftige Geschäftsmodelle aus, was brauche ich dafür, wie schaffe ich die digitale Souveränität, auch ein sehr spezifischer Begriff, den ich gerne nochmal aus unserer Sicht vielleicht erkläre. Mhm. Da kommen viele Dinge zusammen, aber es gibt seit vielen Jahren eine ganz klare Datenstrategie und eine Digitalisierungsstrategie in Europa, die man Schritt für Schritt verwirklichen muss und wir sagen immer gern nach europäischen Werten. Und was ist wirklich neu in der Zukunft? Das ist die Form der Zusammenarbeit. Ich spreche da sehr gerne von einem Kulturwandel, den wir einleiten müssen. Heute ist es so, dass natürlich in vielen Unternehmen tolle Lösungen schon längst vorhanden sind. Also Smart Factories gibt es bereits, die flexibel produzieren können, auf Kundenwünsche eingehen können, alles, was sie sich vorstellen können. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Unternehmen untereinander vernetzt sind oder die Wertschöpfungsketten insgesamt vernetzt sind und Daten ausgetauscht werden können. Und dort liegt eigentlich das große Potenzial. Und da muss ich natürlich einen Kulturwandel haben, weil ich gebe zum Teil dann auch vielleicht die Kontrolle auf und damit tut man sich einfach schwer. Sie kennen die Datenschutzgrundverordnung, wir kennen das, wie sensibel wir in Europa und gerade auch in Deutschland mit Daten umgehen, was ich persönlich für sehr richtig halte. Und da Lösungen zu finden, die Bereitschaft zum Datennutzen zu finden und die Basis zu schaffen, das ist sowohl eine politische Aufgabe, das zu unterstützen, aber eben auch die große Herausforderung für Unternehmen.
Ja, lassen Sie uns da gerne noch mal ein bisschen bei bleiben. Also Sie haben es ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, dass ein wichtiger Knackpunkt bei dem ganzen Thema Digitalisierung der Industrie ist eben das Thema Daten. Wo sehen Sie da aktuell noch die größten Herausforderungen, dass eben dieser Datenaustausch, diese Vernetzung in der Industrie stattfindet? Und wo kann da die Bundesregierung, die Politik womöglich eben ansetzen und Hilfestellung geben?
Ich glaube, wir geben das durch sehr viele Förderprojekte, die wir unterstützen, oder Projekte, die wir unterstützen durch Förderprogramme. Wir müssen aber, glaube ich, gerade bei diesem komplexen Bereich auch als Bundesregierung eine Art moderierende Rolle einnehmen, weil große gemeinsame Systeme, die wir offen interoperabel nennen, kann nicht ein Unternehmen oder zwei Unternehmen alleine aufbauen. Hier brauche ich wirklich ein klares Commitment, eine klare Idee von vielen, in eine Richtung gemeinsam zu gehen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europäisch und ganz ehrlich auch global. Wertschöpfungsketten sind global, und wenn ich neue Systeme, neue Möglichkeiten schaffe, brauche ich Standardisierungen, gemeinsame Regeln. Um das zu schaffen, glaube ich, braucht es auch den politischen Anstoß, ja, macht es, und einige Projekte, die eben unterstützt werden, damit die Dinge ins Laufen kommen. Aber der Staat ist niemals in der Rolle, die Technologie zu bestimmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, sondern wirklich das System dazu zu bringen, was Neues aufzubauen, und die Dinge, die gemeinsam gemacht werden müssen, das sind Standards, ein gemeinsames Verständnis, wie ein Datenaustausch funktioniert. Da ist so viel zu tun, das ist sehr, sehr kostenspielig und konkurriert natürlich mit alten Systemen in den Unternehmen. Also da ist ja auch eine Vision dahinter, die auch einige Zeit brauchen wird, bis sie dann wirklich komplett umgesetzt ist. Aber man sieht schon sehr gute Sachen inzwischen.
Sie haben es ja auch schon erwähnt, das Thema Datenschutz, Datensicherheit ist eins, was speziell in Deutschland, aber ich denke in ganz Europa, also mit sehr hohen Ansprüchen sozusagen behandelt wird, sehr wichtig ist. Auch ein sehr sensibles Thema. Welche Rolle spielt denn in diesem Kontext auch dieser Begriff digitale Souveränität, den Sie ja gerade auch schon mal angedeutet haben?
Ja, digitale Souveränität, über den Begriff Souveränität hat man letztlich lange nachgedacht, weil der kann natürlich auch so verstanden werden, als grenzen wir uns jetzt ab oder man baut neue Mauern auf. Nein, es ist das Gegenteil der Fall. Es geht letztlich darum, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Daten zu schützen, seine Daten zu teilen, dann aber auch sicher ist, dass sie nur für einen bestimmten Zweck genutzt werden oder dass er sie jederzeit auch wieder zurückholen kann. Und das gilt natürlich für Unternehmen noch viel mehr vielleicht als oft für uns privat, wenn wir irgendeine App einfach sagen, ist egal, ich klicke mal Zustimmung. Das ist für ein Unternehmen doch sehr viel kritischer, wenn es um Know-how geht oder um wichtige Informationen geht, die für andere vielleicht wertvoll sind. Und da braucht man sehr viel Vertrauen und Sicherheit. Das heißt, wir müssen Systeme aufbauen, wo sich auch alle Unternehmen in Systemen so wohlfühlen, dass sie bereit sind, Daten für bestimmte Dinge zur Verfügung zu stellen, aber auch dafür bestimmte Dinge bekommen. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und das zu verstehen, aber auch bereit sein, diesen Schritt zu gehen, das ist der eigentliche Kulturwandel. Also es geht nicht darum, irgendwie hocheffiziente Produktion in einem Unternehmen zu machen, sondern wie kann ich mehr gemeinsam machen? Ich wiederhole mich jetzt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Wie kann ich mehr machen, wenn sich viele an einem Ökosystem beteiligen? Und was wir darunter verstehen unter digitale Souveränität ist, dass durch Systeme und durch Regeln, durch Konzepte das gesichert wird. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon gehört von Gaia-X. Gaia-X ist eben genau diese verteilte Dateninfrastruktur, die sicher aufzubauen, hier nach gemeinsamen Regeln. Und Gaia-X war auch deshalb so erfolgreich, weil es diesen, ich sag mal, Spirit gesetzt hat, wir können das eben schaffen, ein System aufzubauen, an dem sich alle halten und an diese sogenannten verteilten Datenstrukturen überhaupt möglich werden. Und das hat wirklich einen großen Schwung ausgelöst. Inzwischen arbeitet man in vielen Bereichen eben an neuen Datenraum und Lösungen, die man darauf aufbauen kann. Im Übrigen wurde das Thema sehr stark aus der Industrie, von Industrie 4.0 getrieben, weil man da genau merkte, wenn man von einzelnen Anbietern am Markt abhängig ist, entsteht eventuell weniger. Es entstehen Silos, es entstehen Abhängigkeiten. Und eine politische Aufgabe ist es, gemeinsam mit Unternehmen, Wirtschaft, Wissenschaft einen Weg zu finden, diese Abhängigkeiten zu verringern, ein sogenanntes Level Playing Field zu bauen, sodass der Wettbewerb später auf den besten Ideen, auf der besten Software beruht, aber nicht im Prinzip auf einer Daten- oder digitalen Infrastruktur alleine. Das heißt, wir wollen das im Prinzip gewisser Weise entkoppeln und neue Möglichkeiten schaffen.
Um diese Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik und Wissenschaft zu fördern, haben Sie ja in Ihrem Haus auch diese Plattform Industrie 4.0 gegründet. Welche Ziele verfolgt denn dieses Netzwerk und wer ist da Teil davon?
Das Netzwerk wurde gegründet vor circa 10 Jahren. In diesem Netzwerk sind Unternehmen, Wissenschaft, aber auch die IG Metall ist beteiligt und die Politik. Die Plattform wird moderiert auch von den beiden Ministerien, Wirtschaftsministerium und Forschungsministerium auf Ministerebene. Man hat eben damals gemerkt, man muss Industrie 4.0 gemeinsam verstehen und die Grundlagen schaffen. Und man hat verstanden, dass es international auch sein muss. Das ist ein grundsätzlich komplett offenes Verständnis. Die Stärke dieser Plattform war, dass man in vielen Arbeitsgruppen, Gremien, Diskussionen näher zusammengewachsen ist, um zu verstehen, was gemeinsam gemacht wird. Also wo man sich dann nicht mehr als Wettbewerber sieht und die eigenen Unternehmensinteressen auch wirklich so weit wie nur irgendwie möglich zurücksteht. Wir sind ja vorwettbewerblich unterwegs und damit überhaupt über gemeinsame Systeme nachdenken kann. Aus dieser Plattform kommt der Grundgedanke von Gaia X eben auch oder viele andere Grundgedanken. Und was muss so eine Plattform machen? Die hat sehr stark zum Beispiel, aber das ist nicht alles, das Thema Standardisierung vorangebracht. Wenn Sie neue digitale Lösungen brauchen, brauchen Sie ein klares Verständnis, wie das funktionieren kann. Sie brauchen eine Sprache, Sie müssen Maschinen miteinander sprechen können. Sie müssen aber auch Informationen über die Lebenszeit eines Produktes zur Verfügung stellen können. Wie machen Sie das? Das ist alles gar nicht so leicht. Und da ist das, ist ein sehr technischer Begriff, Verwaltungsschale oder Asset Administration Shell. Da ist eben ein Konzept entwickelt, das auch inzwischen in der internationalen Standardisierung ist und im Prinzip jetzt überall aufgegriffen wird, wie man standardisiert Informationen flexibel bereitstellt, und zwar über den ganzen Lebenszeit von der Produktion bis hin aber auch zur Lebenszeit. Wie wurde ein Produkt genutzt? Wie kann es recycelt werden? Und das ist eben die Basis, um überhaupt diese informationsbasierte Ökonomie aufbauen zu können. Erst wenn ich diese Standards habe, und da gehört noch viel mehr dazu, kann ich überhaupt Daten austauschen, wenn ich das möchte. Ja? Also wir können uns ja immer viele Ideen vorstellen, was man machen könnte. Ich gebe gerne das Beispiel Product Carbon Footprint oder CO2-Fußabdruck. Wenn ich den nicht nur irgendwie schätzen will mit Durchschnittswerten und Excel-Tabellen von Unternehmen zu Unternehmen weiterreiche, was man vielleicht gar nicht so gern mag, weil da viele sensible Informationen dabei sein können. Wie mache ich das eigentlich in einem automatisierten Fahren? Wie mache ich das eigentlich so, dass KMUs daran leicht teilhaben können? Wer organisiert eigentlich das? Ich brauche Betriebssysteme dafür. Ich brauche eine Operating Company. Ich brauche sehr viel Offenheit. Im Prinzip bauen wir damit eine neue Art der Plattformökonomie auf, mit sehr viel verteilten, dezentralen Plattformen, mit einem gemeinsamen Verständnis, wie kann ich so einen PCF-Fußabdruck überhaupt zusammenstellen. Im Prinzip bauen wir ein Betriebssystem auf, wo dann viele Apps entstehen können. Ja? So wie das Smartphone erfunden wurde, am Anfang waren da kaum Apps drauf. Heute sind unendlich viele darauf und so muss man das vorstellen, ein System zu bauen, wo man einfache Lösungen finden kann, woran sich auch alle beteiligen. Wir sprechen hier ja von Ökosystemen und nicht mehr irgendwie von einzelnen Unternehmen, die jetzt einfach irgendwas alleine nur machen wollen, sondern wie man verbinden kann. Und da braucht es eben ganz viel Standardisierung, gemeinsames Verständnis. Ich muss auch ein Verständnis für die Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist im Übrigen Aufgabe der Unternehmer am Ende, aber es gibt immer eine Basis, um sowas aufbauen zu können. Und diese Dinge werden entwickelt. Es gibt zum Beispiel das Projekt Catena X in der Automobilindustrie, das von uns auch sehr stark gefördert wird. Das ist das in meinen Augen absolute Leuchtturmprojekt für zukünftige datengetriebene Wertschöpfungsnetzwerke. Wahrscheinlich habt der eine oder andere von Ihnen gehört, aber ich gebe mal einfach so ein kleines Beispiel, das jeder sofort versteht und das können Sie dann auf vieles andere anwenden. Wenn Sie grundsätzlich die Wertschöpfungsnetzwerke so verbinden, dass Bereitschaft entsteht, Daten unter bestimmten Umständen zu tauschen, können Sie zum Beispiel ganz andere Modelle aufbauen für die Qualitätssicherung. Sie kennen alle, dass es Rückrufe bei Automobilen oder Autos gibt, weil irgendwie ein Defekt bei 5 Autos aufgetreten ist. Es müssen aber vielleicht Tausende oder Hunderttausende Autos zurückgeholt werden. Es ist heute nicht möglich, genau festzustellen, warum die Teile, die in dem Auto sind, wo die genau gebaut wurden, wo die Ursache war. Das heißt, bis man da rausfindet, vergeht sehr viel Zeit. Also man sagt, es dauert oft Monate eher als Wochen, um herauszufinden. Das heißt, so lange kann man gar nicht warten. Da muss der Rückruf kommen, wenn es sicherheitsrelevant ist. Das heißt, es verursacht unendlich hohe Kosten, sowohl bei dem OEM, also beim Autobauer selbst, als auch bei dem Zulieferer, der ja Verantwortungen hat. Aber wenn man jetzt sagt, in dem Moment, wo ein Problem ist, kann ich sofort die Daten tauschen und es geht dann innerhalb von Stunden, geht es durch und ich kann herausfinden, wo das defekte Produkt war. Ich kann herausfinden, an welchem Tag wurde das produziert, war das nur da und warum oder beschränkt sich das vielleicht nur auf 1000 Zulieferungen, dann kann ich da natürlich den Schaden absolut minimieren. Ich kann auch dann informieren, andere Abnehmer, die gar nicht gemerkt haben, dass sie ein fehlerhaftes Produkt haben. Das ist so ein relativ einfaches Beispiel, aber sehr wirkungsvoll. Und das können Sie auf alles Mögliche ausbauen. Oder Kreislaufwirtschaft. Wie soll Kreislaufwirtschaft ohne diese Dateninformationen möglich sein? Ja? Sie können ja nicht immer ein großes Handbuch da mit einem Produkt mitschicken und dann genau schreiben, was drin ist. Das kann ja gar keiner lesen. Wir brauchen hier automatisierte Verfahren. Das muss einfach zugänglich sein. An dem arbeiten wir. Kleine Unternehmen müssen genauso teilnehmen am Ende wie große Unternehmen. Aber wenn ein mittelständischer Betrieb in viele Unternehmen oder Branchen liefert und jeder verlangt andere Standards und andere Datenformate, dann werden die natürlich, tut mir leid, sozusagen, werden die verrückt und dann sagen sie, nee, warum muss ich nicht? Ja? Und dann müssten wir mit der staatlichen Keule kommen und die Unternehmen dazu verpflichten. Das soll man nur sehr dosiert machen in meinen Augen. Also von daher ist das auch wieder die politische Klammer, auch dafür zu sorgen, dass die Systeme einfach und machbar sind, um die hohen Anforderungen an, dadurch, dass wir den Klimawandel stoppen wollen, zum Beispiel entstehen. Ja. Oder Sie können natürlich Lieferketten auch viel besser steuern, wenn Sie Informationen haben, wenn Sie wissen, woher Sie Ihre Produkte haben, woher Abhängigkeiten sind, wenn Sie schnell wissen, wo Probleme auftauchen. Ja. Also Resilienz der Lieferketten. Das sind die Themen, die durch Catena X schon sehr stark getrieben werden. Und da werden wir auch noch weiter ansetzen an den Themen.
Ist das auch diese Initiative Manufacturing X, die es ja auch in Ihrem Haus gibt? Da geht es ja auch um Lieferketten, die Digitalisierung der Lieferketten, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Genau, das ist das Thema, das wir im Automotive-Bereich, ist es ein etwas leichter vielleicht, so etwas aufzubauen und immer noch hinreichend komplex. Aber wir haben am Ende ein paar große Autobauer in Deutschland, die natürlich wissen, dass sie mit einer datengetriebenen, wie soll ich sagen, Wirtschaft oder Ideen auch ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können. Und das ist im Übrigen wichtig, auch aus politischer Sicht. Wir müssen, die Automobilindustrie hat eine starke Rolle in Deutschland und in Europa auch. Wir müssen da die nächsten Schritte gehen, um Wettbewerbsfähigkeit zu bleiben. Da hängen viele Arbeitsplätze davon ab. Aber es reicht eben nicht alleine, das in der Automobilindustrie zu machen. Ich sagte davor, viele mittelständische Unternehmen liefern eben nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in andere Industrien. Ja? Und wie macht man das? Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eine Initiative aufbauen, dass wir hier die Dinge, die quasi jetzt schon ganz gut fortentwickelt sind, wie rollen wir das auch komplett auf alle Industriebereiche aus? Und dort kommt natürlich wieder sehr stark auch der Maschinenbau und die Ausrüsterindustrie, aber auch die Anwender bis hin zur Nahrungsmittelindustrie, in der Agrarindustrie, überall werden Datenlösungen benötigt. Und je mehr die interoperabel werden, umso mehr das standardisiert wird, soweit es möglich ist, umso einfacher wird es für alle und dann entsteht, ich nenne das ganz gern, der Innovationsraum, den wir brauchen, um, wie soll ich sagen, wirtschaftlich stark und erfolgreich zu sein.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Stöckel-Pukal, für diese politische Perspektive. Ich fand es interessant, mal zu hören, was so die politische Vision bei dem Thema auch dahinter ist, nämlich, wie Sie sagten, ja, der Aufbau einer Plattformökonomie, eines Ökosystems, das im Grunde so eine vernetzte Industrie, so ein Wertschöpfungsnetzwerk schafft und wie Sie auch die Rolle der Politik darin sehen, nämlich eben zu moderieren und die Unternehmen in einen Austausch zu bringen und natürlich die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und bei solch wichtigen Themen wie Standardisierung, was Sie ja auch genannt haben, was wir übrigens tatsächlich auch mit Fraunhofer schon sehr stark besprochen haben, das passt sehr gut zusammen, wurde das auch schon genannt, wie Sie da die Rolle der Politik verstehen. Herzlichen Dank für diese Einblicke und vielleicht letzte Frage, werden Sie selbst auch auf der Hannover-Messe sein und was wollen Sie sich auf jeden Fall anschauen, worauf sind Sie besonders gespannt?
Ich bin gespannt, natürlich viele Unternehmen zu sehen, die natürlich in Hochglanz zeigen, was sie alles gemacht haben in den letzten Jahren. Ich freue mich aber auf den eigenen Stand der Plattformindustrie 4.0, wo wir hier dieses ganze Netzwerk, was entstanden ist in den letzten Jahren, um die digitale Souveränität, um die Datennutzung, um Industrie 4.0 zu zeigen. Wir haben neben der Plattform selbst ist auf dem Stand gemeinsam sozusagen als die Offsprings der Plattform ein bisschen, wird auch Catena X sein, es wird auch der digitale Zwilling vorgestellt werden, wo wir eine internationale Organisation gegründet haben, die Industrial Digital Twin Association. Es wird aber auch der Labs Network Industrie 4.0 ausstellen, wo sehr viel über Testanwendungen gemacht wird, sehr KMU-nahe Lösungen entwickelt werden. Gaia X wird auf der Messe vertreten sein und zwar alles auf einen Stand. Man wird, glaube ich, zum ersten Mal die Vision einer zukünftig datengetriebenen Wirtschaft sehr gut verstehen können. Und es werden einige sehr konkrete Sachen vorgestellt werden, auch im Übrigen Catena X. Also jeder, der auf der Messe ist, lade ich herzlich dazu ein, vorbeizugehen, um diese Vision zu sehen, wo wir hinwollen.
Ja, prima, da sind wir gespannt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Messe und herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns waren.
Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Dankeschön.
Also seit 10 Jahren ist Industrie 4.0 auf der Reise, aber noch lange nicht am Ziel. Auch hier in Deutschland, wie wir ja eingangs hörten, noch ganz, ganz lange nicht. Aber Schrittchen für Schrittchen und nicht nach unten gucken. Und wir gucken einfach mal nach vorne, nämlich Richtung nächste Sendung, nächste Ausgabe vom Ohr am Netz. Was haben wir uns da vorgenommen, Sidoni?
Ja, genau, da wollen wir über digitale Bildung sprechen. Ein großes Thema und im Grunde ja Voraussetzung eigentlich ja für viele, viele Themen, die wir hier alle 2 Wochen auch im Podcast zu besprechen.
Ich bin auch sehr gespannt. Lass es dir gut gehen bis dahin. Euch allen da draußen eine schöne Zeit und wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.